Liebe Gemeinde, meine Großmutter erzählte mir vor vielen Jahren die Geschichte von einer Frau, es war eine Bauersfrau aus dem Erzgebirge, aus einem kleinen Dorf. Ihre Welt war sehr klein. Sie bestand aus ihrem Hof, ihrer Familie, den Tieren, den Nachbarn, schlicht aus ihrem Dorf. Das war ihre Welt. Mehr brauchte sie scheinbar nicht und sie hätte wahrscheinlich dieses Dorf nie im Leben verlassen, wenn da nicht mal etwas Neues passiert wäre. Denn eines Tages knatterte durch das Dorf ein Auto. Das war damals was ganz Besonderes, das gab's nicht so oft. Es war ein Auto von der Post und diese Postautos hatten damals eine Besonderheit. Sie waren nicht so klein wie die heutigen, denn man konnte mit so einem Postauto mitfahren, wie es noch ein bisschen früher bei den Postkutschen möglich war. Und so fasste sich diese Frau eines Tages ein Herz und stieg in dieses Auto ein und fuhr mit bis zur nächsten Postzentrale. Sie fuhr dabei durch Dörfer, die sie dabei noch nie gesehen hat. Es war völlig neu für sie und am Ende ihrer Reise, nach 12 Kilometern, stieg sie aus und war so überwältigt, dass sie sagte, ich hätte nie gedacht, dass diese Welt so groß ist. Wir schmunzeln heute darüber, denn wir wissen, wie groß diese Welt ist. Das ist alles ausgemessen und trotzdem haben wir die Möglichkeit, innerhalb eines Tages mit dem Flugzeug, wenn wir das Geld haben, in nahezu jedes Land zu kommen. Diese Welt ist riesig und selbst für 6,5 Milliarden Menschen reicht diese Welt aus. Es gibt genügend Ressourcen, aber wir haben vorhin davon gesungen, es gibt Menschen, die wissen nicht, wie es weitergeht. Die haben Angst vor dem Morgen und die sehnen sich nach einer anderen Welt. Das gab es schon vor vielen Jahren einmal in Deutschland, dass Menschen aufgebrochen sind und ihre Heimat verlassen haben, in eine neue Welt nach Amerika. Aber auch heute gibt es solche Gedanken. Menschen, die Sehnsucht haben nach einer anderen Welt. Und so gibt es halt Ideen, sich so eine Welt zu schaffen. Zum Beispiel im Persischen Golf entsteht jetzt so eine Welt. Da entstehen Inseln, die künstlich aufgeschüttet werden. Und wenn das Ganze mal fertig ist, sieht das vom Flugzeug aus wie die Erde im Kleinformat. Mit allen Kontinenten. Und wer das nötige Geld hat, kann sich so eine Insel kaufen und lebt dort in seiner eigenen Welt. Fernab von der Zivilisation. Es gibt auch andere Welten, in die wir uns flüchten können. Seit Einführung der Computer gibt es eine virtuelle Welt, eine Welt des Internets, eine Welt, die künstlich aufgebaut ist und nicht erst seit dem letzten Schulmassaker wissen wir, wohin es führen kann, wenn wir uns nur auf diese Welt einlassen. Aber es gibt auch andere, die suchen Heil in einem Rausch aus Drogen, um wenigstens für kurze Zeit aus dieser Welt zu fliehen. Und dann gibt es noch welche, die haben jegliche Hoffnung auf eine neue Welt verloren, sind enttäuscht worden in ihrem Leben und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es für sie keine bessere Welt gibt. Und manch einer kommt sogar auf die Idee, sich ein Grundstück auf dem Mond zu sichern. Das ist möglich, man kann dort Grundstücke kaufen, vielleicht in der Hoffnung, um irgendwann dort leben zu können, wahrscheinlich dann voll klimatisiert unter einer Glasglocke. Aber können wir uns das vorstellen, unsere Zukunft unter einer Käseglocke? Ich möchte euch ein anderes Bild einer neuen Welt vorstellen. Ein Bild, das der Prophet Jesaja vor vielen Jahren aufgeschrieben hat. Wir können es nachlesen im 65. Kapitel des Buches des Propheten Jesaja, die Verse 17 bis 25. Dort steht, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird daran nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer ist. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und nichts im jenen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn, und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein, man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Es sind gewaltige Bilder, die uns Jesaja hier vorzeichnet, Bilder einer neuen Welt. Zusammen ergeben die einen gewissen Eindruck, den wir bekommen von dieser Welt, auch wenn dieser Eindruck nicht vollständig sein mag. Ich möchte diese Bilder mal kurz vorstellen. Das neue Jerusalem. Jerusalem, das war zu allen Zeiten die Stadt der Sehnsucht. Heute, wie damals zu der Zeit, als Jesaja diese Zeilen aufschrieb. Es ist die Stadt des Friedens, so heißt Jerusalem ins Deutsche übersetzt. Aber auch die Stadt, in der der Tempel Salomos gebaut wurde, der Ort, an dem Gott wohnen sollte. Diese Stadt ist der Mittelpunkt 3 großer Weltreligionen. Als Jesaja, und selbst auch heute in Deutschland gibt es eine Menge Kirchen, deren Altar in Richtung Jerusalem ausgerichtet ist. Als Jesaja diese Worte damals sagte, hatte die Stadt allerdings eine ihrer schlimmsten Zeiten gerade hinter sich. Die Stadt und der Tempel waren zerstört worden und ein Großteil der Bevölkerung war deportiert worden nach Babylonien. Doch es gab wieder neue Hoffnung. Die Verbannten durften zurückkehren nach vielen Jahren und erhielten sogar die Erlaubnis, die Stadt und auch den Tempel wieder aufzubauen. Doch das verlief nicht ohne Probleme, der Wiederaufbau verlief schleppend und schon bald hatten sie auch wieder andere Sorgen, als den Aufbau voranzutreiben. Wenn wir uns heute die Stadt anschauen, vom Tempel sind Klagemauern übrig geblieben. Es ist eine schöne Stadt, aber auch eine Stadt, die in Angst lebt vor Übergriffen und eine Stadt der Klagen. Und dagegen setzt Jesaja jetzt das Bild einer von Gott gebauten Stadt Jerusalem. Eine Stadt des Frohlockens soll das sein und ein Volk der Freude soll in Gottes neuer Welt leben. Die Freude ist, davon gehe ich aus, uns Christen kein Fremdwort. Sollte zumindest so sein. Aber was heißt es eigentlich zu frohlocken? Das ist doch eines dieser Worte, die so langsam aus dem deutschen Sprachgebrauch aussterben und man ahnt eigentlich nur noch, was es eigentlich bedeutet. Es gab einen bayerischen Zeitgenossen, der vor vielen Jahren sich mal Gedanken drüber machte und das so ausdrückte. Er sagte, frohlocken ist neben Ratebrechen eines meiner Lieblingsworte, denn man kann damit so schöne Partizipformen bilden, zum Beispiel, ich bin vorgelockt oder ich habe gerade gebrochen. Aber Spaß beiseite, so ist es natürlich nicht, denn frohlocken ist ganz verwandt mit dem englischen Wort frohlig und da denken wir hoffentlich nicht nur an die Hundenahrung, die so heißt. Frohlig bedeutet so viel wie vor Freude springen, ausgelassen herumtollen, so wie es Hunde wahrscheinlich tun, wenn sie die Nahrung essen. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wann habt ihr das letzte Mal frohlockt? Den Kindern ist es ja relativ leicht, mal zu frohlocken, einfach mal vor Freude rumzuspringen, aber uns vernünftigen Erwachsenen fällt es doch ziemlich schwer, weil wir nicht auffallen wollen. Ich habe da vor 25 Jahren mal so ein schönes Erlebnis gehabt. Da waren im Rahmen eines Studentenaustausches junge Mosambikaner in meiner damaligen Heimatstadt, um dort zu arbeiten. Und ich werde nie vergessen, als diese Menschen, die so viel Wärme gewöhnt sind in ihrer Heimat, das erste Mal Schnee erlebten. Sie zogen wahrscheinlich alles an, was sie hatten, und dann sprangen sie auf die Straße, heulten herum wie die kleinsten Kinder und freuten sich. Und von dem Tag an habe ich verstanden, was es heißt, sich wie ein Schneekönig zu freuen. Ein anderes Bild von Jesaja. Es wird dort kein Weinen und kein Wehgeschrei mehr geben. Wehgeschrei, dieses Wort, erinnert an die Geburtswehen einer werdenden Mutter. Und wahrscheinlich können wir Männer gar nicht verstehen, unter welchen Schmerzen eine Frau ein Kind zur Welt bringt. Und es ist nur allzu verständlich, wenn eine Frau dann vor Schmerzen schreit. Und das, so sagt Gott, wird es in der neuen Welt nicht mehr geben. Schmerzen. Ebenso keine Tränen mehr. Tränen der Enttäuschung, der Verzweiflung, der Angst, der Wut. Tränen in der Einsamkeit, Tränen der Trauer. Es wird niemand mehr weinen in Gottes neuer Welt, höchstens Freudentränen. Und es wird auch, und das ist ein weiteres Bild, kein Sterben mehr in jungen Jahren geben. Es wird keinen Menschen mehr geben, der schon als Kind oder Jugendlicher sterben muss. In meiner früheren Heimatstadt ging ich, nachdem mein Großvater gestorben war, öfters auf den Friedhof. Und nicht weit von dem Grab meines Großvaters entfernt lagen zwei Gräber, in denen zwei Kinder lagen. Waren beide nicht älter als 2 Jahre alt geworden und beide die Kinder ein und derselben Mutter. Und ich musste damals so denken, was muss diese Mutter an Leid durchgemacht haben? Und ich habe mich da gefragt, was macht es überhaupt für einen Sinn, dass Menschen kurze Zeit, nachdem sie geboren sind, schon wieder sterben müssen? Oder eine andere Frage, macht es Sinn, dass Kinder geboren werden, um in ihrer Jugend im Krieg zu sterben? Oder macht es Sinn, dass junge Mütter an Krebs sterben, bevor ihre Kinder erwachsen werden? Macht das Sinn? Wundert es dann noch, wenn junge Menschen sich fragen, ob es überhaupt Sinn macht, Kinder in diese Welt zu setzen? Am heutigen Sonntag werden nicht wenige Menschen auf die Friedhöfe gehen, um die Gräber ihrer Angehörigen zu sehen. Und sie stellen sich genau diese Frage. Macht das Sinn? Diese Fragen können wir nicht beantworten. Aber Gott sagt uns in diesem Bild, dass es das in der neuen Welt nicht mehr geben wird. Er sagt, und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, der wird verflucht gelten. Generationen werden beisammen wohnen. Ich finde, das sind sehr schöne Aussichten. Ein weiteres Bild. Diejenigen, die ihre Häuser bauen, werden auch in den Häusern wohnen. Und diejenigen, die Weinberge pflanzen, werden den Wein selbst genießen können. Bei dem Bild, denke ich mal, geht es den meisten von uns, dass wir sagen, na was denn, das können wir doch. Wir leben in unseren eigenen Häusern, wir dürfen das essen, was wir selber anbauen. Aber wir brauchen nur mal ein Stückchen über unser Land hinauszuschauen, um zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist. Es gibt viele Menschen in der dritten Welt, die hart arbeiten müssen, damit Menschen in der zweiten oder in der ersten Welt ihr Leben so genießen können, wie sie es tun. Das, so sagt Gott, wird es in der neuen Welt nicht mehr geben. Ein weiteres Bild, das Bild vom Wolf, vom Schaf, vom Löwen und der Schlange. Wolf und Schaf auf einer Weide, das ist eigentlich aus unserer Sicht undenkbar. Im Gegenteil, die Schafe müssen durch einen Hirten geschützt werden durch Schäferhunde, dass sie nicht von Wölfen oder anderen wilden Tieren überfallen werden. Die Schafe können sich nicht selbst schützen. Aber ist dieses Bild vielleicht sogar ein Bild für das neue Verhältnis von ehemaligen Feinden? Dass aus Feinden Freunde werden, dafür könnte doch dieses Bild vom Schaf und vom Wolf auf einer Weide stehen. In dieses Bild passt nämlich auch der strohfressende Löwe. Der Löwe, der unbestrittene König der Tiere, dass er sich auf das Niveau eines Rindes begibt, ist für uns vielleicht unvorstellbar, aber auch das ist ein Bild aus Gottes neuer Welt. Nur die Schlange, so lesen wir, wird weiterhin Staub fressen müssen. Das heißt, sie wird nicht aufstehen dürfen, keine Macht mehr bekommen. Die Schlange, wir erinnern uns, das war ja das Tier, durch das in dem ersten Buch Mose die Sünde in die Welt kam, der Ungehorsam gegenüber Gott. Und vielleicht steht auch hier die Schlange als Bild für die Sünde, dass die Sünde eben in der neuen Welt keine Macht mehr hat, nicht mehr aufstehen kann. Und das letzte Bild ist für mich das Schönste, deswegen habe ich das bis zum Schluss aufgehoben. Gott wird auf sie hören, noch ehe sie rufen. Gott wird bei den Menschen wohnen, er wird bei ihnen sein und er wird ihnen zuhören. Er wird hören, bevor sie rufen. Rein technisch denken wir vielleicht, das ist doch gar nicht möglich. Man kann doch keine Druckwellen empfangen, bevor irgendein Sprechorgan Wellen ausgesendet hat. Aber ein Bild half mir an der Stelle weiter. Wenn ein Baby geboren wird, dann kann das noch lange nicht sprechen, manchmal ein Jahr lang nicht. Und trotzdem lernen die Eltern des Kindes in dieser Zeit die unausgesprochenen Bedürfnisse und Wünsche ihres Kindes zu hören. Sie beobachten sein Verhalten, hören auf seinen Atem, suchen den Blickkontakt und sie hören nicht nur, dass das Kind schreit, das hören wir vielleicht als Außenstehende, aber die Eltern hören, dass das Kind auf verschiedene Art und Weise schreit. Zum einen, weil es Hunger hat und wieder auf andere Art, um anzuzeigen, dass ihm langweilig ist und wieder auf eine andere Art, um anzuzeigen, dass es die Hosen voll hat. Das ist ein gutes Bild für mich zu verstehen, wie Gott auf uns hört. Gott schaltet nicht nur seine Ohren auf Empfang, sondern er hat auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse im Blick und hört uns schon, bevor wir zu ihm sprechen. Diese Bilder sind es, die Jesaja uns vor Augen malt. Es sind Bilder wie aus einem Prospekt, aus einem Reiseprospekt. Bilder, die Sehnsucht wecken. Ja, da möchte ich auch gerne sein in so einer Welt. Es ist, als ob uns Jesaja für einen kurzen Augenblick den Vorhang in diese neue Welt öffnet. Diese Bilder geben Eindrücke in dieser neuen Welt. Sie geben kein komplettes Bild, aber sie lassen uns erahnen, wie schön diese Welt einmal werden wird. Und wer einmal einen Werbeprospekt von einem Reisebüro in der Hand hielt und sich hat überzeugen lassen, eine Reise zu buchen, vielleicht ans Meer oder irgendwohin, und dann auch dieser Prospekt diese Erwartung erfüllte, dass die Reise wirklich schön war, der wird sicher gerne diesen Prospekt weitergeben. Und so ist es auch hier. Wir können diesen Prospekt, diese Bilder, die uns hier kommen, weitergeben, damit noch viele Menschen davon hören, diese Sehnsucht bekommen, denn diese Welt ist es einfach wert, dass viele Menschen darin einmal wohnen. Doch sind wir überhaupt bereit für die neue Welt, die Gott schafft? Die Bilder dieser neuen Welt sprechen eine ganz andere Sprache, als wir sie heute gewohnt sind. Sie sprechen von einer Welt, in der vieles, wenn nicht sogar alles, anders ist. Dass dabei Wolf und Schaf zum Beispiel nicht länger Feinde sind, können wir bei den Tieren wahrscheinlich noch akzeptieren. Dass es aber im übertragenen Sinne überhaupt keine Feindschaft mehr geben soll, ist ein völlig neuer Gedanke. Das bedeutet ja, dass auch wir unsere Feindbilder aufgeben müssen. Auch unsere Vorurteile müssen wir ablegen. Selbst Menschen, die uns heute unsympathisch sind oder die wir gar nicht leiden können, sollen wir in dieser neuen Welt annehmen. Bin ich scharf bereit, den Wolf neben mir anzunehmen, ihm zu vergeben? Bin ich gar bereit, dem Wolf im Schafspelz zu verzeihen und ihn nicht von meiner Weide auszuschließen? Jeder Mensch dieser Erde begreift doch irgendwann, welche zwischenmenschlichen Gesetze in unserer Gesellschaft heute gelten. Zum Beispiel, dass sich der Stärkere durchsetzt und den Schwächeren unterwirft. Und auch, dass unser materieller Wohlstand nicht nur durch unser eigenes Zutun entsteht, sondern auch dadurch, dass Menschen am anderen Ende der Welt eben hungern müssen, damit mein Kaffee, meine Bananen so günstig sind. Nach diesen Gesetzen leben wir, ob es uns bewusst ist oder nicht. Dieses Denkmuster prägt uns aber auch. Und in Gottes neuer Welt wird es dieses Denkmuster nicht mehr geben. Da darf jeder das essen, was er angebaut hat. Sind wir bereit, unsere traditionellen Denkmuster zu hinterfragen und, wenn nötig, zerstören zu lassen? Ich habe gestern eine Aktion gesehen in der Stadt. Ich weiß nicht, es war gleich von Amnesty International. Die haben Unterschriften gesammelt gegen die Genitalverstümmelung von jungen Mädchen in Afrika. Ist euch sicher bekannt. Und es ist auch so, dass es sehr, sehr schwer ist, die Menschen dort, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie tun, falsch ist. Dass sie da einen riesen Schaden anrichten an den jungen Mädchen. Aber dieses Denkmuster steckt so in der Bevölkerung drin, dass es wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, ehe dieses Denkmuster abgelegt wird. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Selbst auch mitten in Europa werden Frauen bis heute noch benachteiligt. Nun stellt sich die Frage, sind wir als Männer bereit, Frauen nicht länger als Menschen zweiter Klasse zu behandeln, so wie es seit Jahrhunderten bis in unsere Zeit hinein traditionell getan wird? Sind wir auch bereit, Krankheiten und frühes Sterben nicht als Gottes ursprünglichen Willen, sondern als Fluch der Menschheit zu sehen? Denn Jesaja schreibt, wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Wenn wir das wörtlich nennen, heißt es ja, dass wir alle, die wir ja wahrscheinlich nicht so alt werden, verflucht sind. Regt sich da nicht ein bisschen Widerspruch in uns? Woher soll denn dieser Fluch kommen? Im ersten Buch Mose, auf den ersten Seiten der Bibel, lesen wir vom Ungehorsam der ersten Menschen Gott gegenüber, dem Sündenfall. Dort steht, dass Gott unmittelbar danach zu den beiden Menschen kam und ihnen die Folgen dieses Sündenfalls klar machte. Zum Beispiel, dass der Mensch sterben wird. Auch, dass die Frau sich nach dem Manne sehnen wird, der Mann aber die Frau beherrschen wird. Auch werden Menschen und Tiere Fleisch essen. Das heißt, Tiere werden aufgegessen. Das alles, so kann man nachlesen, sind Folgen des Sündenfalls und sie entsprechen nicht dem, was Gott ursprünglich mit dem Menschen vorhatte. Und in der Tat, diese von Jesaja beschriebenen Bilder stimmen überein mit den Bildern, die uns in der Schöpfungsgeschichte vor Augen gemalt wurden. Und sie stimmen auch überein mit dem, was der Seher Johannes am Ende der Bibel in der Offenbarung schreibt, im 21. Kapitel, aber dort aus einem anderen Blickwinkel. Er sieht es, während Jesaja von dem Willen Gottes spricht, diese neue Welt zu schaffen, sieht Johannes schon einmal diese vollendete Welt. Eine Welt, die so völlig anders ist, als wir unsere Welt heute begreifen. Die Frage ist, wie gesagt, sind wir bereit, die uns anhaftenden traditionellen Denkmuster in Frage zu stellen und uns korrigieren zu lassen? Oder wollen wir das vielleicht gar nicht? Die Welt funktioniert doch eigentlich ganz gut, so wie sie ist, und wir haben uns doch gut eingerichtet. Warum soll denn irgendetwas anders werden? Ich bin überzeugt, dass unter uns Christen eine ganze Reihe Leute sind, die sich fragen, warum soll ich Sehnsucht nach einer anderen Welt haben? Ich mag diese Welt, ich lebe gerne, ich möchte gerne noch eine Familie gründen, ich möchte gerne in der Familie, in der Gemeinde etwas voranbringen. Und warum soll sich hier irgendwas ändern? Überzeugt bin ich deswegen davon, weil ich selbst vor Jahren noch so dachte und erst im Laufe der Jahre eine andere Sicht auf die neue Welt Gottes bekam. Und vielleicht hilft euch die folgende Geschichte von einem Pastor, die er schon in den 80er Jahren erlebte und lange Zeit darüber geschwiegen hat, vielleicht auch aus Angst darüber, dass er nicht verstanden wird. Sie war vor kurzem in einer Zeitschrift abgedruckt, ich möchte sie euch gerne sinngemäß wiedergeben. Der Pastor war mit seinem Auto unterwegs und während der Fahrt dachte er nach, ja, worüber ein Pastor so nachdenkt über die nächste Predigt. Und es regnete während der Fahrt, die Fahrbahn war nass. Und als der Mann mit seinem PKW gerade über eine Brücke fuhr, sah er, wie ein ihm entgegenkommender LKW ins Schleudern geriet und direkt auf ihn zufuhr. Er versuchte noch auszuweichen, aber er schaffte es nicht und wurde mit seinem PKW an das Brückengeländer geschleudert. Krankenwagen fuhren an den Unfallort, die Sanitäter und Ärzte versuchten, den Mann wiederzubeleben, aber es gelang nicht. Sein Herz stand still, er war tot. Da die Feuerwehr mit der Schneidetechnik noch nicht eingetroffen war, deckten die Sanitäter den Wagen mitsamt dem eingeklemmten Fahrer mit dem Toten mit einer Plane ab. Auf der Straße bildete sich danach ein langer Stau. Viele Schaulustige kamen an die Unfallstelle, um zu sehen, was passiert war. Im Stau stand dann auch noch ein anderer Pfarrer, der etwa anderthalb Stunde nach dem Unfall dorthin kam und auch sich an die Unfallstelle begab, um seine Hilfe als Seelsorger anzubieten. Aber scheinbar wollte niemand Hilfe haben, so fragte er dann einen Sanitäter, ja und, was ist mit dem Mann in dem Auto da drüben? Da sagte der Sanitäter nur, für den kommt jede Hilfe zu spät, der Mann ist tot. Und in diesem Moment erlebte der Pfarrer etwas Sonderbares. Er hatte das Gefühl, dass eine Stimme in ihm sagte, bete für diesen Menschen. Und da hat er es gleich gedacht, na, ich bin protestantischer Pastor, das geht ja nur gar nicht, ich kann ja nicht für Tote beten, das geht ja nicht. Aber diese Stimme, die wurde immer lauter in ihm, sodass er dann sich einen Ruck gab und den Sanitäter fragte, kann ich da mal rübergehen? Ich würde gerne mit ihm beten. Der Sanitäter wunderte sich, aber er hat dann wahrscheinlich aus Respekt vor dem Geistlichen gesagt, okay, wenn Sie das tun müssen, dann gehen Sie halt rüber. Und er deckte die Plane auf, sah den Toten und begann ein langes Gebet. Und als er fertig war zu beten, da fiel ihm ein Lied aus dem Gesangbuch ein und er begann es zu singen. Und plötzlich erschrak er. Hatte er sich verhört? Nein. Er hörte es ganz deutlich. Es klingt zwar makaber, aber der Tote sang mit. Und er rannte sofort zu den Sanitätern und sagte, du musst mal ganz schnell kommen, der Tote ist nicht tot, der lebt. Und der Sanitäter sagt zu ihm, also wir sind Profis, hör mal zu, wir wissen genau, wann ein Mann tot ist und glauben Sie mir, der Mann ist mausetot. Da rannte er zu einem anderen Sanitäter und sagte, gehen Sie doch wenigstens mal hin, prüfen Sie noch mal den Puls. Und er hat einiges an Überredungskunst gebraucht, bis schließlich der Sanitäter einwilligte und mitkam. Und tatsächlich, das Herz des Totgeklagten schlug wieder. Und dann ging alles ganz schnell. Man schnitt den Mann aus seinem Unfallwagen raus und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort blieb er zwar noch lange Zeit, wurde mehrfach operiert, aber kehrte schließlich nach Hause zurück. Eine ganze Weile später erzählte der Mann, wie er die Zeit zwischen Tod und Leben selbst erlebt hat. Er sagte, er war nicht durch einen langen, dunklen Tunnel gefahren, aber er stand in einem Tor und wurde dort von vielen Freunden willkommen geheißen. Woher die kamen, war ihm in dem Moment völlig egal. Durch das Tor durfte er blicken und entdeckte eine wunderbare Welt mit Farben, die die Schönheit, alles, was er vorher gesehen hatte, weit überstiegen. Er fühlte sich so wunderbar, dass er diese Welt gar nicht mehr verlassen wollte. Nur durch das Tor gehen durfte er nicht. Er musste zurück auf die Erde. Ich weiß nicht, wie es euch bei der Geschichte geht, aber ich kann den Mann sehr gut verstehen, dass er die Geschichte lange für sich behielt. Sie klingt zu unglaublich in unseren Ohren. Dieser Mann jedoch hütet das Erlebte als einen Schatz. Er durfte das schauen, woran wir glauben. Wie viele Menschen, die vor uns gingen, an die wir heute vielleicht auch denken, deren Tod wir betrauern, und das ist ja auch normal und gut und richtig so. Aber der Blick auf diese neue Welt Gottes verändert unsere Sichtweise auf den Tod. Der Tod ist nun nicht mehr endgültig. Es gibt etwas, was darüber hinausreicht, nämlich Gottes neue Welt, in der wir willkommen sind und in der alles Vergangene vergessen ist. Menschen, die vor uns sterben, gehen uns voraus in Gottes neue Welt. Wir werden sie wiedersehen. Daran glauben wir. Der Mann aus unserer Geschichte trägt diese Sehnsucht in sich, eines Tages heimzukehren in diese Welt, die er für kurze Zeit sehen durfte. Und In dieser Vorfreude lebt er auf dieser Erde bewusster und gelassener. Beides, die Freude auf das Kommende und die Gelassenheit, kann ihm wohl keiner mehr nehmen. Natürlich werden die wenigsten von uns im Laufe ihres Lebens solch eine Grenzerfahrung machen dürfen wie dieser Mann. Aber die Frage sei trotzdem erlaubt, wann denn diese neue Welt Gottes für uns anbricht. Ist es eine Welt, die uns aufs Jenseits vertröstet? Beginnt für uns die neue Welt mit unserem Tod? Um diese Frage zu beantworten, finden wir Hinweise im Römerbrief, den der Apostel Paulus schrieb. Dort steht im 5. Kapitel, dass sich durch Adams Ungehorsam die Menschen in die Stellung von Sündern gesetzt wurden, mit allen Konsequenzen, die wir heute erleben. Aber durch den Gehorsam des einen, nämlich Jesus, dass viele Menschen in die Stellung von Gerechten gesetzt wurden und damit zu Bürgern dieser neuen Welt Gottes wurden. Das bedeutet also, dass die neue Welt Gottes nicht erst in der Zukunft beginnt, sondern mit dem Leben Jesu auf dieser Erde schon begann. Es existieren parallel zwei Welten. Die eine, die wir jetzt sehen. Und daneben schon die für uns noch nicht sichtbare neue Welt Gottes. Jesus hat den Fluch der Sünde besiegt. Und wir müssen nicht mehr unter den Folgen der Sünde leiden. Wir können diese Freiheit wiederbekommen, die uns verloren gegangen war. Aber Jesus hat, wie gesagt, diese Sünden stellvertretend für uns alle besiegt. Damit hat er die Gültigkeit unserer alten Denkmuster beendet. Nur leider fiel es den Menschen damals und fällt es uns auch heute immer noch schwer, diese Denkmuster abzulegen. Aber letztendlich können wir diese neue Welt Gottes nur erfahren, wenn wir uns auf das Denken Gottes einlassen. Uns mit hineinnehmen lassen in dieses neue Denken, in diese neue Welt. Dabei würden wir doch so gerne manches von dem Vertrauten mitnehmen wollen, wie ein Gerippe mit hinüberretten, um es dann wieder auszufüllen, so wie ein altes Fachwerkhaus. Aber Gott schafft einen Neubau, er schafft eine neue Welt, an die alte wird man nicht mehr denken. Nichts wird mehr an unsere alte Welt erinnern. Und das ist auch gut so, denn unsere Sünden, auch unsere versäumten Gelegenheiten, die wir betrauern, werden dann vergessen sein und uns nicht mehr belasten. Es mag uns schwerfallen, unsere alten Denkmuster aufzugeben, aber es lohnt sich. Die neue Welt Gottes, wir durften sie dank Jesaja bruchstückhaft erkennen und werden sie einmal in ihrer ganzen Schönheit sehen. Gott lädt uns alle ein, uns auf diese Welt einzulassen. Und wenn wir das tun, werden wir Erstaunliches erleben. So wie die Bauersfrau aus dem Erzgebirge, deren Horizont sich erweiterte, als sie sich darauf einließ, mit dem Postauto mitzufahren. Lasst euch von Jesus mitnehmen in Gottes neue Welt. Erkennt den Weg. Ich möchte euch abschließend, wie ich schon erwähnt habe, diese Worte aus Offenbarung 21 zum Mitnehmen sozusagen vorlesen, was der Seher Johannes über diese neue Welt sagt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt und das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen.